meine Kunst macht glücklich und ich denke, das liegt in erster Linie daran, dass ich glücklich bin, wenn ich sie male. Und da hilft Musik auch zum Beispiel ganz viel dabei. Ich höre nur Musik, die mich, sage ich mal, beschwingt und macht, dass ich mich bewegen will. Und ich benutze nur Farben, die mein Herz hüpfen lassen. Und genau das möchte ich auch im Zuschauer letztendlich erreichen oder im Betrachter. Wenn dein Herz nicht hüpft, ist es nicht das richtige Bild für dich.
Willkommen zum Kreativpreneur Podcast, dem Podcast, der Kreativität und Business vereint. Hier lernst du alles rund um das Thema kreatives Business, Branding, Brand Voice, aber auch wie du als Kreativer endlich von deinen Traumkunden gehört, gesehen und wahrgenommen werden kannst. Vergiss brotlose Kunst, wir wollen, dass der Rubel für dich rollt. Ich bin Maria, absolute Kaffeeliebhaberin und selbstverständlich Kreativpreneur. Von 10 Quadratmeter in einem Berliner WG-Zimmer bin ich jetzt CEO meiner Textagentur und führe ein erfolgreiches, kreatives Business. Und hier zeige ich dir, wie. Denn meine Mission ist es aus dir auch, einen echten Kreativpreneur zu machen. Herzlich willkommen und ich freue mich so, so sehr, dass du wieder im Kreativpreneur-Podcast dabei bist. Ich freue mich so, so sehr. Es ist eine ganz, ganz besondere Podcast-Episode. Ich weiß, du denkst dir, Maria, das sagst du jedes Mal. Ja, und langsam reicht's. Ja, aber gewöhn dich dran, denn ich werde es auch alle weiteren Episoden sagen. Weil ich immer so wie so ein Honigkuchenpferd aus diesen Episoden rausgehe, aus den Interviews und aus den Solo-Episoden. Und ich bin einfach so unfassbar erfüllt immer aus diesen inspirierenden Gesprächen, die ich immer wieder mitnehmen darf. Und es ist immer so eine riesengroße Ehre für mich, so, so tolle Menschen kennenzulernen. Und das ist in dem Fall heute auch wieder so. Und ich freue mich, ein unfassbar inspirierendes Gespräch mit der lieben Julia teilen zu dürfen. Und zwar ist Julia Künstlerin für abstrakte Kunst, kommt aus Berlin und ist jetzt in Seoul in Korea. Und Julia ist ein unfassbar talentierter Mensch und hat definitiv ein Händchen für Kunst, ja. Und hat es geschafft, auf ihrem spannenden Weg, ja, über den wir auch sprechen werden, ein unfassbar lukratives, gutes Business aufzubauen. Und natürlich gehört Julia in den Kreativpreneur-Podcast, weil Julia ist auch Kreativpreneurin, ja. Wir sprechen über Kreativität und über das Businessleben, ja, über das Entrepreneurtum. Wir sprechen darüber, eben über ihren Weg, weil Julia hat auf ihrem Weg sehr, sehr viele Absagen bekommen und wie sie trotzdem geschafft hat, weiterzumachen und nicht aufzugeben und diesen Mut gefunden hat, ja. Wir sprechen darüber, wie du auch diesen Mut zu dir finden kannst und ins Tun kommst. Ja, wir sprechen über Sichtbarkeit und welche Schritte Julia wagen musste, die für ihren Erfolg dann letzten Endes auch entscheidend waren. Und wir sprechen auch darüber, wie du deine Gefühle, ja, welche Gefühle du in deine Arbeit dann auch transportieren kannst und wie du damit umgehen kannst, daraus wunderschöne Werke zu erschaffen. Und was ich sehr, sehr spannend fand, und das wirst du auch in der Episode erfahren, wie du es schaffst, dich von deinen Werken dann auch zu lösen, emotional. Und das fand ich einen sehr, sehr interessanten Ansatz, den Julia mitbringt. Und ich bin mir so hundertprozentig sicher, dass du sehr, sehr viel aus dieser Episode mitnimmst, weil Julia ein sehr fröhlicher Mensch ist, ein sehr, sehr inspirierender Mensch. Und es war mir wirklich ein Fest. Und ich bin mir sicher, es wird für dich auch ein Fest werden. Bevor wir mit dieser Episode aber einsteigen, habe ich noch ein paar Ankündigungen. Und zwar kommt am 15. Juni 2021, ja, je nachdem, wann du das hörst, öffnen sich die Tore offiziell für meinen Kreativguide. Ab dann kannst du den Kreativguide offiziell vorbestellen. Du findest den Link dann dazu am Dienstag in meiner Instagram-Bio, ja, @mariamurnikov. und nächste Woche dann in der nächsten Episode in den Shownotes. Ja, dann wirst du auf eine Seite weitergeführt und dann kannst du den direkt vorbestellen. Genau, und dann gibt es noch eine zweite Ankündigung. Ich will dich nicht auf die Folter spannen, aber noch ein bisschen musst du durchhalten. Und zwar geht Kreativpreneur in Sommerpause. Ja, und es gibt am 1. Juli dann eine Abschlussepisode sozusagen. Und für einen Monat sind wir dann erstmal in Pause. Ja, genießen den Sommer, entspannen, um sich eine Auszeit zu nehmen, Kraft zu tanken, damit noch mehr fabelhafte Formate entstehen können, noch mehr Gäste eingeladen werden können, damit du wirklich den größten Mehrwert daraus ziehen kannst. Ja, so viel wie möglich an Wissen. Ich möchte dich zustopfen mit ganz, ganz viel Wissen und Motivation und Inspiration. Das ist meine persönliche Mission an dich hier. Und genau, das heißt ab Juli, also am 1. Juli wird es die letzte Episode geben und dann hören wir uns dann wieder am 6. August. Ja, nicht, dass du dich erschreckst. Wo ist Maria? Wo ist der Kreativfrönner-Podcast? Ich bin nicht weg, ich bin nur in Pause. Aber wir haben ja noch ein paar Folgen zusammen, deswegen keine Sorge. Jetzt war es das aber mit meinen Ankündigungen und wir steigen direkt in die Episode mit Julia ein. Ich wünsche dir unfassbar viel Spaß. Ja, ich freue mich wie immer von dir zu hören auf Instagram, wie dir die Episode gefallen hat, was du für dich rausziehen konntest. Verlinke mich sehr, sehr gerne, verlinke Julia in den Stories, ja, und erzähl uns, wo du die Episode hörst, was du gerade machst und lass uns dran teilhaben. So, und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit der Episode. Julia, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen im Kreativpreneur-Podcast.
Auf ganz lieben Dank, dass ich kommen darf. Hi.
Ja, ich danke dir, Julia, wirklich vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon so, so lange auf dich. Du kannst dir das gar nicht vorstellen.
Echt mal, Mann.
Ja, weil ich finde, du bist ein unfassbar inspirierender Mensch und faszinierender Mensch. Ich fange jetzt schon an, direkt dich zu überschütten. Ja, es ist wirklich so. Und ich finde es ganz, ganz spannend, weil, ich steige mal direkt ins Thema ein, weil deine Bilder sehr, sehr vielfältig sind und du so viele Botschaften in deine Bilder bringst. Und darüber möchte ich auch unbedingt heute sprechen. Aber bevor wir jetzt schon loslegen, stelle ich allen meinen Gästen immer die Frage, sozusagen eine Icebreaker-Frage. Was bedeutet Kreativität für dich in drei Worten?
Oh, ich brauche nur eins, Freiheit.
Freiheit. Freiheit. Das symbolisiert sozusagen Kreativität für dich.
Ja, es gibt kein Leben, in dem ich existiere, wo es keine Kreativität gibt. Es gibt, also mein Leben ohne Kreativität ist kein Leben. Mhm. Ja. Aber es gibt auch keine Erinnerungen von mir, seitdem ich klein war, wo ich nicht irgendwas mit Kreativität gemacht habe, woraus ich mal schließen würde, dass es auch in Zukunft so bleibt.
Definitiv.
Genau.
Und wenn wir jetzt zurückgehen, also ganz am Anfang, die Julia, bei der alles angefangen hat, diese Transformation, die Julia, die damals entschieden hat, ich möchte Künstlerin werden.
Okay.
Gab es einen Moment bei dir oder war es schon immer so, dass du Künstlerin werden wolltest?
Hey.
Nimm uns mal mit auf diese Reise von der Julia damals. Wie war sie damals? Was ging in ihr vor? Was hat sie gemacht?
Also im Grunde beides. Ich habe sowohl schon immer gewusst, dass was auch immer ich mache später, zum Großteil meines Lebens, das wird was Kreatives sein. Das hat viele verschiedene Formen und Varianten angenommen in meinem Kopf, als ich klein war. Aber trotzdem gab es auch diesen einen Moment, wo ich dann entschieden habe, so, ne, jetzt wirst du halt Künstlerin. Also musst dir vorstellen, ich habe als kleines Kind von meiner Mama jede Stiftpackung gekauft gekriegt, die ich haben wollte. Ich bin absolut verwöhnt worden mit allen Buntstiften, die ich haben wollte. Ich habe, ich glaube, mit 10 oder 12 eine riesen 150 Packung Stifte von Faber-Castell gekriegt. So eine richtig edle Holzbox voller Stifte in allen Farben und Varianten, wo ich als ich dann erwachsen war, später eine ältere Künstlerin kennengelernt habe, die hat mir gesagt, du, ich kann mir jetzt endlich diese Stiftbox leisten. Ich warte seit 20 Jahren drauf und ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich hatte die mit 12 und ich habe damit Sailor Moon gemalt.
Hallo, Sailor Moon? Hallo? Geil.
Fand ich mega gut. Aber naja, jedenfalls, Stiftbox habe ich bis heute. Ist ein tolles Ding, auch wenn ich von Buntstiften weggegangen bin, was mein Lieblingsmaterial angeht. Also ich bin wirklich von zu Hause aus gefördert worden. Meine Mama ist meine größte Unterstützerin, Supporterin, die Löwin, die mich vor allem verteidigt. Und es gab einfach verschiedene Momente in meinem Leben von klein an, wo ich gesagt habe, ja, später werde ich dann sowas wie, weiß nicht, Maskenbildnerin. Ich habe eine Dokumentation im Fernsehen gesehen, wie irgendwie Gorillamasken hergestellt werden für Schauspieler, die dann irgendwelche Sachen machen auf der Bühne oder wie auch Kopfwunden hergestellt werden. Und ich habe mich, glaube ich, mit 6 an den Spiegel gesetzt, meine Knete genommen und mir selber eine Platzwunde am Kopf erstellt und habe dann so Blut runterlaufen lassen, bin damit zur Nachbarin und habe sie gut erschreckt.
Okay. Okay.
Also.
Was, das, was man macht, natürlich als Kind, ne? Klar.
Völlig logisch. Nein. Ach, um Gottes Willen. Nee, also von Maskenbildnerin über, oh Gott, es gab ein Barbie-Modedesigner-Computerspiel.
Oh, wow.
Ich weiß nicht, welches Windows es war, aber es war ein altes Windows, auf dem mein Bruder mir das installiert hat. Und da wusste ich, boah, ja, das werde ich, Modedesignerin. Das war, glaube ich, eines der ersten englischen Wörter, die ich direkt schreiben, sprechen konnte. Ist ja, ne? Naja, und das war ein Traum, der hat sich durch die Grundschule und auch durchs Abitur gezogen. Und ich habe direkt nach dem Abitur angefangen, mich bei Kunsthochschulen dafür zu bewerben. Und wurde ständig abgelehnt, egal was ich gemacht habe. Einen Ablehnungsbrief nach dem anderen kam. Ich habe versucht herauszufinden, was die Leute an Kunsthochschulen sehen wollen, was die Professoren sehen wollen. Bin ich zu niedlich? Bin ich zu pink? Was ist das Problem? Ist meine Anatomie zu schlecht? Jede freie Minute in Kurse gesteckt, jeden Cent in Kunstmaterial gesteckt, durch die Welt gereist mit meiner Mappe, Übergewicht im Flugzeug bezahlt, weil Papier ist schwer. Ja, und aber wurde immer weiter abgelehnt. Es war relativ anstrengend und ich glaube, war auch mein erstes Burnout.
Wahnsinn.
Aber ich habe auch nicht eingesehen, was anderes zu machen. Also im Grunde war mein innerer Satz, auch weil meine ganzen anderen Freunde waren mittlerweile in der Universität, haben ihre Arbeiten geschrieben und sich darüber aufgeregt, wie viel sie lesen müssen. Und ich habe mir so gedacht, du, wenn du das jetzt dein Leben lang machen musst, was du hier studieren möchtest, dann sollte das ja schon irgendwo was sein, was dir Spaß macht. Und das war so ziemlich das einzige Rettungsboot, was mich da auf diesem Meer so ein bisschen gerettet hat.
Angetrieben hat, ne?
Genau. Ja. Irgendwann bin ich rangekommen. Irgendwann hat eine Schule dich nehmen wir. Ich war ehrlich irritiert und habe die 5 Monate zwischen der Eignungsprüfung und dem Studienanfang gedacht, die haben einen Fehler gemacht. Ich werde da hingehen am ersten Tag und die werden mir sagen, ja, nee, du nicht. Geh wieder nach Hause. Ich habe es nicht geglaubt bis zum letzten Moment, dass ich endlich angenommen wurde. Und Studium war an der Kunsthochschule genauso, wie man sich Studium an der Kunsthochschule vorstellt. Du musst nichts lesen. Du musst nichts schreiben. Du musst einfach nur halb angezogen auftauchen, die anhören, was die Professoren sagen. Und dann machst du dein eigenes Ding. Solange du es gut verkaufst und erzählst und ein Konzept sozusagen präsentieren kannst, was irgendwo stimmig ist, kommst du durch. Zumindest war das meine Erfahrung in der Kunsthochschule. Und es hat Spaß gemacht. Es war richtig schön, weil ich komme am besten in die Gänge, wenn man mich machen lässt. Gib mir eine grobe Richtung, wenn es sein muss. Aber ganz ehrlich, ich finde meine eigene. Also, ne? Wenn du willst, dass ich in eine bestimmte Richtung renne, dann zeig mir halt das Schild und ansonsten renne ich und mach mein Ding und lass dich dran teilhaben, wenn du Glück hast. Jedes Semester hatten wir ein neues Projekt. Das hat mir enorm viel Spaß gemacht. Ich habe auch da mein ganzes Geld reingesteckt und habe es massiv genossen. Habe aber quasi beim Machen des Studiums festgestellt, dass Mode nicht zwangsläufig das ist, wo ich später in der Industrie arbeiten möchte. Das ist gut, das ist besser als 90% der anderen Sachen, die ich mir vorstellen kann zu machen. Aber ich habe dann auch ein Praktikum gemacht bei einer großen schwedischen Modefirma, die ich namentlich nicht nenne, aber ihr alle wisst, welche ich meine. Mhm. Ich war Designassistentin 3 Monate in Schweden und habe entschieden, ja, vielleicht nicht für mich. Mhm. Und ich habe dann aber parallel in den 5 Monaten, bevor mein Studium angefangen hat, schon angefangen, auf Leinwand zu malen. Weil ich habe das Portfolio, was jetzt all die Jahre nach meinem Abitur mein Leben bestimmt hat, das hat ein unglaubliches Loch hinterlassen, jetzt wo ich angenommen wurde und kein Projekt mehr hatte, an dem ich arbeiten musste, wofür ich arbeiten musste. Ich hatte einfach 5 Monate nichts zu tun. Und dieses kreative Loch wurde mit Leinwänden gefüllt. Und ich habe einfach gemalt und Farbe draufgeklatscht und geguckt, was passiert. Und mein Bruder kommt eines Tages vorbei und sagt, sag mal, kann ich die bei mir aufhängen? Mm. Da dachte ich so, ja cool, mach, weil ich habe keinen Platz mehr. Und das hat sich im Studium weitergezogen. Ich habe immer, wenn ich Geld hatte, statt Stoff eher Leinwände gekauft und habe mir jeden Monat eine neue Farbe gekauft, weil die sind auch teuer. Und dann habe ich damals auf der Wanda angefangen, meine Bilder hochzustellen und auch Etsy, und es hat sich überhaupt nichts getan. Mhm. Und ich glaube, im 3. Studienjahr hat plötzlich irgendeine unbekannte Frau aus Deutschland, irgendeine Ärztin, eins meiner Bilder gekauft. Und für gar nicht mal so wenig Geld dafür, dass ich noch ein Bild verkauft habe, außer, sage ich mal, meine Familie, wobei kaufen auch so, naja, ne? Das ist ja, hey, mach, dass ich mir neue Farben leisten kann, dann gebe ich dir dieses Bild. Das war also der Familienpreis. Und im Studium habe ich dann nach Wegen gesucht, wie man eigentlich als Künstlerin erfolgreich wird, habe auch die Leute gefragt, die Malerei studiert haben, war alles relativ negativ, was halt an Feedback kommt. Und dann, weil ich mich mit Englisch sehr viel auseinandersetze und die Sprache tatsächlich mehr mag als Deutsch, habe ich mich dann natürlich auch in Amerika umgeschaut und da Online-Kurse gebucht und mich mit Künstlern vernetzt, die weltweit unterwegs waren. Und am Ende des Studiums hatte ich meinen Bachelor und habe gesagt, ja, schön, dass ich den habe, ist immer ein Bachelor of Arts, aber jetzt werde ich Künstlerin. Mhm. Ja, und wenn irgendwas an dieser unglaublich langen Geschichte, die ich gerade erzählt habe, unklar ist oder du tiefer reinkommst,
super schön. Bescheid. Ja, ich hätte tatsächlich, wie bist du, ich finde das unfassbar inspirierend, die Geschichte, dass du mit so viel Ablehnung konfrontiert wurdest.
Ja.
Das ist Wahnsinn, Julia, Wahnsinn. Und wie kam das? Du hattest diese innere, diese treibende Kraft in dir, okay, du willst es werden, du willst dahin. Und dieses, sozusagen dieses Licht, was immer in dir gebrannt hat. So, ich will dahin, ich will das machen. Aber du wirst von außen die ganze Zeit mit Ablehnung konfrontiert.
Ja.
Wurde das Licht immer weniger oder wurde es immer stärker? Und wann hat es dann wieder angefangen zu leuchten in dir? Als du dann immer gemerkt hast, wow, als die Ärztin sozusagen dein Bild gekauft hat, du merkst, okay, das ist ja doch nicht schlecht. Oder von wann, also von sozusagen von welchen Aspekten hängt dieses Licht in dir ab? Dieses Leuchten.
Ich habe es noch nie als Leuchten wahrgenommen. Vielleicht eher so als innerer Kompass.
Auch schön.
Ja, natürlich, diese Ablehnungsbriefe zu kriegen, hat was mit mir gemacht. Ne? Also das.
Ich kenne das, absolut. Wenn man natürlich auch so sensibel, also man stellt ja immer so ein Stück Seele von sich preis. Ne? Du ist es ja irgendwo ein Stück von, ich weiß nicht, es ist,
man nimmt mir persönlich, ja so. Doch.
Ja, definitiv. Klar. Wenn ich schreibe und etwas veröffentliche, dann ist es ein Stück von mir. Und dann ist man sehr, man kann sagen, ja, ich gebe es nach außen, aber man kann nicht verleugnen, dass man es, dass man diese Wertung nicht persönlich nimmt.
Genau, also das Ding ist halt, man kann es einmal so sehen, die kritisieren meine Kunst oder was auch immer ich da zu Papier gebracht habe, weiß man nicht, ob das jetzt Kunst ist oder nicht. Oder sie kritisieren mich als Person. Und mich als Person konnten sie nie kritisieren, weil sie haben nie zugelassen, dass sie mich kennengelernt haben. So weit bin ich nie gekommen.
Das stimmt, absolut.
Außerdem habe ich so die generelle Grundeinschätzung sehr los. Also ist ganz ehrlich, wenn die mich nicht wertschätzen für das, was ich bin, dann next.
Absolut.
Absolut. Es wurde natürlich schwierig, weil ich wollte unbedingt an die UdK in Berlin. Ich habe zu dem Zeitpunkt in Berlin gewohnt. Berlin ist meine Lieblingsstadt. Ich wollte unbedingt da bleiben. Und es hat am Ende nicht geklappt. In dem Moment tatsächlich, wo ich mich außerhalb von Berlin beworben habe, also nicht nur UdK und Weißensee, sondern halt auch in Halle und in Österreich und ich bin auch nach London geflogen zum Central St. Martins. In dem Moment, wo ich meinen Fokus erweitert habe, bin ich plötzlich in die nächste Runde gekommen. Ich bin nicht sofort angenommen worden, aber in dem Moment, wo ich gesagt habe, es muss nicht mehr Berlin sein, was eine Weile gedauert hat, bin ich in die Eignungsprüfung gekommen und nicht direkt nur mit der Map abgelehnt worden. Und ich bin tatsächlich dann auch in Berlin in einer Kunsthochschule in die letzte Runde gekommen, in Weißensee. Und zu dem Zeitpunkt war ich schon so, ich weiß, ich will eigentlich zur UdK, aber Weißensee hat auch einen hervorragenden Ruf, wenn nicht schlecht. Aber halt am Ende ich glaube, es waren zwei Prüfungstage, die unglaublich extrem anstrengend waren. Irgendwann im Februar, also im kalten Berlin. Und da wirst du dann abends, eher spät nachts, abgesäbelt. Und ich war in der letzten Runde, ich war unter den letzten 20 und 10 wurden genommen. Und ich bin dann völlig fertig mit den Nerven, mit einer Mega-Migräne im Schneeregen nach Hause und wusste, ich bin dieses Jahr wieder nicht genommen worden. Ich sag mal, da war ich vielleicht ein bisschen angepisst. Hat aber nichts geändert. Es hat nichts daran geändert, dass ich dachte, nee, du, wenn Weißensee nicht sieht, wie geil ich bin, dann halt mach ich es halt ohne Schule. Aber ich war zu dem Zeitpunkt schon angemeldet für andere Eignungsprüfungen und war eine Woche später in Halle an der Burg Ebichenstein. Und da bin ich reingekommen. Und ich weiß nicht, was den Unterschied jetzt gemacht hat zwischen der einen Woche und der anderen. Oder wonach Weißensee gesucht hat und was die Burg Ebichenstein gesehen hat, was Weißensee nicht brauchte. Aber ich war drin. Und es hat so stark die Ablehnungen waren, die ich gekriegt habe, haben sie mich darin bestärkt, dass ich weiß genau, was ich will. Und dass es kreativ erfolgreich sein. Und sie haben mich darin, also diese Annahme von der Burg Ebichenstein am Ende hat dazu geführt, dass ich sozusagen Erlaubnis gekriegt habe, kreativ, beruflich mir einen Namen zu machen. Es ist wirklich, als wenn ich darauf gewartet habe, dass mir jemand erlaubt, als Künstlerin zu arbeiten. Ob jetzt als Modedesignerin oder als bildende Künstlerin, ist eigentlich egal. Fakt ist, ich war bis dato nicht zum Ritter erkoren worden und hatte dann das Gefühl, okay, jetzt habe ich die Erlaubnis, jetzt darf ich machen. Das Studium selber hat nichts daran geändert, wie ich funktioniere und wie ich kreativ bin. Ja. Es hat verstärkt tatsächlich, wie ich arbeite und mir gezeigt, dass ich, egal welche Aufgabe in meine Richtung geschmissen wird, ich was draus machen kann, was mir gefällt. Ja, genau.
Super schön. Und dann kam so dieser Shift langsam immer, dass du größer und größer wurdest. Und dann hast du gemerkt mit der Zeit, okay, du bist auf dem richtigen Weg. Oder du hast ja schon gesagt, im Endeffekt, das war schon die ganze Zeit in dir. Diese Sichtbarkeit, ja. Das nach außen, das hat gar nicht, hat es gar nicht so viel geändert.
Es hat eine Weile für mich gedauert, rauszufinden. Ich war hin und her gerissen zwischen Mode und Kunst für eine ganze Weile. Also ich habe Kunst während des Studiums, also Malerei in dem Fall auf Leinwand mit Acrylfarben, habe ich während des Studiums sozusagen als Hobby geführt. Hatte ich ja kurz vorher erst für mich entdeckt und dachte aber trotzdem, ich werde Modedesignerin. Und im Studium fand dann der Shift statt. Ich habe unter anderem für Freunde Kleider genäht und festgestellt, hey, ich kriege maximal 40 Euro für so ein Kleid, was mich so, so viel Zeit gekostet hat. Und ich weiß, für wie viel man ein Bild verkaufen kann, was aussieht wie hingerotzt. Jetzt nicht, dass ich das bewusst mache, aber dieser Gedanke war da und ich sehe mich tatsächlich sowohl als Künstlerin als auch als Businessmensch. Ich bin jemand, der Geld enorm mag und ich bin jemand, der denkt, dass Frauen sich mit dem Thema Geld unbedingt auseinandersetzen sollten und es mehr reiche Frauen geben sollte. Und ich war zu dem Moment schon so, boah, ganz ehrlich, H&M-Preise kann ich eh nicht, damit kann ich nicht in Konkurrenz treten als Designerin. Und ich verstehe, dass meine Studentinnenfreundinnen nicht mehr Geld haben, mir zu geben. Aber gleichzeitig haben die ein Unikat von mir gekriegt und es hat mir nicht genug Spaß gemacht, für so wenig Geld zu arbeiten. Ich mag nähen, ich nähe nach wie vor für mich selber gerne. Ich liebe es zu designen, ich liebe es Outfits zu entwickeln. Ich mag all die Varianten von Mode. Und als Beruf erfüllt es mich nicht genug, dass ich sage, da drin bleibe ich. Mal ganz abgewandt davon.
Voll. Ja, aber was für ein starker, also was für ein starkes Statement zu sagen, nein, es erfüllt mich nicht und ich gehe mit etwas, was mir Geld einbringt und was mich erfüllt und dazu zu stehen.
Aber jetzt mega. Jetzt ist es aber nicht unbedingt, also ich weiß nicht, ob jeder andere zu dem gleichen Schluss gekommen wäre, zu sagen, oh, ich könnte einen sicheren Job in einer Firma in der Modeindustrie haben, der richtig gut bezahlt, aber ich wäre todunglücklich. Lass mal lieber Künstlerin werden und ich habe keine Ahnung wie, aber andere verdienen ja auch damit Geld.
Ja, absolut. Ja.
Ach, wird schon. Generell, wenn irgendwo eine Sackgasse war, ach, wird schon.
Genau. Hast du sowas gehört vom Umfeld, Julia? Hast du also solche, dass von außen irgendwie so ein bisschen schief auf dich angeguckt wurde und dachte so, wow, was macht die Julia da jetzt gerade? Was fabriziert sie da?
Also in erster Linie gab es immer positives Feedback, was meine Bilder anging. Dann kam allerdings, ich sage jetzt mal so, der Papa, der meinte, du jetzt hast aber Mode studiert, warum machst du denn jetzt was anderes? Das ist aber kein großer Widerstand gewesen. Das war mit 2, 3 wohlplatzierten Argumenten sofort geklärt. Ja. Also ich habe nie irgendwo gegen ankämpfen müssen, was jetzt mein Umfeld anging im Sinne von Unverständnis. Mhm. Ich glaube, die haben mir alle relativ vertraut, dass ich weiß, was ich tue, auch wenn ich selber nicht wusste.
Ja, voll gut. So ist es immer. Von außen.
Aber ich habe es halt irgendwie rausgefunden.
Klar,
ne? Also das ist ein Prozess, ne? Das war ein harter Weg, der viele Jahre gedauert hat. Aber ich habe halt irgendwo auf diesem Weg genug gelernt, dass es jetzt funktioniert. Dass ich jetzt sage, boah, fühlt sich ja ein bisschen an wie angekommen. Ne?
Ja.
Also, ja, bin ich auch ein bisschen stolz drauf.
Voll. Man merkt das total. Also wenn du über deine Bilder sprichst, ich habe mir ein bisschen was von dir angeguckt, und man hat das Gefühl, dass du angekommen bist. Aber ich glaube, diese Reise hat gedauert, oder? Und ich glaube, also... Aber ich beschreibe das immer so, dass wir alle haben Kakerlaken in uns, so beschreibt es, ne? Es sind so Gedanken, die sich in uns einnisten. Und dann wird es eine Kakerlake und dann wird es so ein Schwarm, der dann in uns, wenn wir nicht drauf aufpassen, wird es zu einem Schwarm. Oh. Hattest du das Gefühl, dass du auch solche Kakerlaken hast? Und hast du sie besiegt?
Ja. Also das Bild dieser Kakerlake finde ich, oh mein Gott, oh, nee, okay.
Ja, oder? Aber wir wollen sie nicht, Julia, wir wollen diese Kakerlaken natürlich nicht. Irgendwo sind sie in uns, ne?
Ich hatte auf jeden Fall negativen Self-Talk, ich hatte einen inneren Kritiker, der hat mich bei jeder Entscheidung scharf angeguckt und versucht, mich wieder klein zu machen. Na klar hatte ich das. Am stärksten würde ich mal behaupten, war das, als ich für mich entschieden habe, da habe ich noch studiert, saß auf meiner Couch und habe entschieden, ich glaube, ich nenne mich jetzt Künstlerin. Ich habe zwar überhaupt keine Ausbildung in der Richtung und ich bin nicht mal Kunststudentin, aber ich glaube, wenn ich mir jetzt selber die Erlaubnis gebe, mich Künstlerin zu nennen und meine Bilder zu verkaufen, ob es jetzt auf der Wanda ist oder was. Wenn ich mir nicht die Erlaubnis gebe, gibt sie mir kein anderer. Ich kann nicht darauf warten, dass mir jetzt jemand einen Award reicht mit, du darfst jetzt übrigens Künstlerin werden. Das habe ich gekriegt, als ich bei der Kunsthochschule angenommen wurde. Mehr brauche ich nicht. Ich hatte enorm Schiss tatsächlich, dass meine Mitstudenten mein Instagram-Profil sehen, wo ich jetzt plötzlich Künstlerin reinschreibe und denken, what the fuck, was sind das für eine? Und zu dem Zeitpunkt habe ich jetzt schon diverse so Instagram-Kurse mir angeguckt und so generelle Tipps, wie man auf Instagram als Künstlerin erfolgreich wird und alle so, ja, benutzt deinen eigenen Namen. Bis dahin hatte ich irgendeinen komischen, modebezogenen Nicknamen und dann habe ich gesagt, nee, ich bin jetzt die Julia. Julia Bardo, den hat kein anderer den Namen, also ich glaube ich zumindest. Und das bin ich jetzt. Und ich nenne mich jetzt auch noch Künstlerin, weil ich auch gesehen habe.
Du was bist.
Zu dem Zeitpunkt war ich Modedesign-Studentin und auf einer Couch und habe mich nicht so gefühlt, ne? Aber ich wollte es werden und dachte, fake it till you make it.
Voll.
Und es hat keinen einzigen interessiert, es hat keiner reagiert. Absolut. Mein Gott, 20 Follower, also ganz ehrlich, guck mal, keiner. Mach, was du willst. Das ist nur in deinem eigenen Kopf so groß.
Voll. Absolut.
Ja, naja, und von da an habe ich mich darauf fokussiert und alles verschlungen, was ich an Blogartikeln lesen konnte zum Thema, wie man erfolgreich wird als Künstlerin. Bücher gelesen, Coaches gebucht, daran gearbeitet und das Studium lief dann nebenbei.
Ja, aber wie spannend, dass du einfach dir die Erlaubnis gegeben hast und sagst so, okay, ich bin jetzt Künstlerin und in dem Moment hast du es auch irgendwo angezogen und in dem Moment hat sich alles irgendwie gefügt und dann bist du größer und größer geworden. Ne? Weil, worauf wartet man denn im Endeffekt? Also wie du gesagt hast, niemand würde dir geben, diese Erlaubnis.
Jetzt bin ich aber nicht komplett von alleine drauf gekommen. Ich habe tatsächlich ein Buch gelesen zu dem Thema Money Mindset. Und das ist das eine Buch, was ich allen Frauen so enorm ans Herz lege. Und das ist Get Rich, Lucky Bitch von Nidhi Dafyu
Thomas. Ich liebe das Buch.
Die Frau ist toll. Die Frau ist bombastisch. Ja. Und sie hat genau das gleiche Problem gehabt. Sie wollte Autorin werden und hat nicht darauf gewartet, die Erlaubnis zu kriegen. Sie hat es einfach angefangen, unter ihre E-Mails zu schreiben, Denise Dafyu Thomas, Author. Und sie hatte genau die gleichen Probleme, die alle anderen auch haben,
wenn
Schritt gehen, der aber unglaublich aligned ist mit dem, was wir in uns haben. Und tut mir leid für die Anglizismen.
Ich bin genauso. So bitte. Go for it.
Ich habe kein Deutsch mehr geredet. Oh, okay.
alles gut. Alles gut.
Genau, also tatsächlich, ich bin ziemlich sicher, dass die Entwicklung meiner künstlerischen Karriere und die damit einhergehende finanzielle Entwicklung sehr, sehr stark zurückzuführen ist auf dieses eine Buch und die Mindset-Geschichten, die in diesem Buch erklärt werden, die Blockaden, also im Grunde, wie man Kakerlaken zerstampft oder beziehungsweise wie man Geldblockaden löst. Das sind Taktiken in diesem Buch, die ich bis heute nutze. Und ich werde wahrscheinlich, wenn du mich nicht stoppst, nur über dieses Buch reden, aber es ist großartig, ich liebe es. Ich bin Teil von ihrem Bootcamp, wo ganz viele Frauen drin sind, die alle fantastisch sind und sich gegenseitig bestärken. Also beste Investition. So, jetzt bin ich fertig.
Ja. Ja. Aber es ist wirklich tatsächlich, also das heißt, du kannst definitiv sagen, dass deine Kunst und auch grundsätzlich deine Finanzen haben sich verbessert in dem Moment, wo du dich für dich entschieden hast. Kann man das so sagen?
So plakativ. Mit einem mehrjährigen Lag.
Ja.
Also nein, es hat sich leider nicht, nur weil ich mich entschieden habe, Künstlerin zu werden, ich habe mich nicht in Cinderella verwandelt.
Und schade.
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Nee, aber es hat mir den Freiraum geschaffen. Es hat den inneren Kritiker stumm gestellt. Und es hat mir die Kraft gegeben, die Projekte umzusetzen, die mich dahin geführt haben, wo ich jetzt bin. Ich habe nicht mehr ständig mit mir selber gehadert oder Kakerlaken versucht, in Schach zu halten.
Ja.
Sondern ich wusste, wo ich hin will. Ich hatte meinen inneren Kompass. Ich wusste, dass es jetzt nicht zwangsläufig leicht wird. Aber ich fand alle anderen Alternativen geschmacklos. Und dachte, irgendwann wird es schon klappen.
Ja.
Ja.
Ist das nicht unfassbar schön, diesen, wie du es beschreibst, mit Kompass, dieses Gefühl von angekommen zu sein und diesen inneren Kritiker nicht mehr zu, der dir die ganze Zeit reinredet, sondern einfach zu wissen, das, was ich tue, ist richtig und da, wo ich hin will, da gehöre ich hin.
Ja.
Und dadurch kannst du auch deine Kunst, glaube ich, also ich vermute mal, besser verkörpern, weil du nicht mehr dich, also du kannst es viel einfacher nach außen stellen, weil du nicht mehr mit dir selber haderst und ist das gut, ist das nicht gut. Sondern
Also oder? Auch da ist so ein total schönes Zitat angebracht. Andy Warhol hat quasi, ich paraphrasiere jetzt, oh Gott, ist das überhaupt ein deutsches Wort? Oh.
Ja. Andy Warhol ich verstehe dich.
Paint oder male halt, kreiere, mach Kunst und dann lass alle anderen entscheiden, ob es gut ist oder nicht, während du mehr Kunst machst. Und das versuche ich auch so zu behalten. Am schönsten finde ich es tatsächlich, wenn ich denke, alles, was ich mache, ist gerade irgendwie so mäh. Also es gibt keinen Zeitpunkt, wo ich sage, alles, was ich mache, scheiße, um Gottes Willen. Ich liebe meine Bilder, ich gucke mir die gerne an. Darum geht es mir auch. Ich will, dass ich Sachen mache, die ich selber gerne sehe und die ich mir selber hinhängen würde, weil ich sehe Sachen im Museum oder, sage ich jetzt mal, von Contemporary Artists, wo ich so mir einen Kopf fasse und es nicht verstehe oder es mich nicht anspricht. Und ich mache halt meins. Und genau in diesem Moment, wo ich vielleicht mal eine Phase habe, wo ich denke, ja, die fünf Dinger, an denen ich arbeite, die funktionieren gerade nicht. Oder ich weiß nicht, die sind nicht so toll wie die Sachen, die ich davor gemacht habe. Oder die sind nicht so toll, wie sie sein könnten. Dann gehe ich meistens in ein Museum, wenn ich bewusst genug bin, um daran zu denken, woran das jetzt liegen könnte. Und gucke mir die Sachen von anderen Künstlern an. Und es geht einfach nicht, dass du, was du jeden Tag produzierst, mit einer Mona Lisa vergleichst. Und es geht einfach nicht, dass du all deine Werke mit den besten Werken der Besten vergleichst, sondern geh in ein Museum, egal welches, kleine Ausstellung, große Ausstellung, und guck dir die Sachen an. Vor 2 Tagen habe ich einen Mini-Picasso gesehen tatsächlich. Der war so klein und auf Leinwand und in solchen Farben, die mich also so gar nicht angesprochen haben, und Pinselführung, wo ich so auch so dachte, wenn ich das auf dem Flohmarkt sehen würde, würde ich nicht Picasso denken, sondern Ramschladen. Und es ist total befreiend für mich, Künstler zu sehen, die total verehrt werden, mit Bildern, wo ich so denke, ja, hättest dich mal anstrengen können, ne? Und dann gehe ich nach Hause und denke so, boah, ist gar nicht so kacke, was du machst. Also wenn 30% einer Kunstausstellung in mir den Gedanken auslösen, kann ich besser, dann weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Jetzt ist aber diese Bewertung natürlich, das ist um Gottes Willen so persönlich, ne? Mir bringt es einen Boost. Mir hilft es, motiviert weiterzuarbeiten und nicht zu denken, alles muss total genial sein oder alles muss mich mega vom Hocker reißen. Wichtig ist einfach, den nächsten Schritt zu machen und den nächsten Schritt. Und bevor ich mich versehe, reißt es mich vom Hocker. Aber in den Momenten, wo ich die Kritik habe in mir drin, die sagt, ist nicht gut genug. Hör auf. Hör ich nicht auf. Hör ich einfach nicht auf. Genau.
Aber wie war es dann für dich als in den ersten Ausstellungen, als du deine Bilder ausgestellt hast? War es für dich irgendwie?
Ja, ich habe gar keine große Ausstellung. Ich habe genau eine Ausstellung gehabt in meinem Leben.
Eine.
Weil ich
aber
bin
war es für.
Ja?
Sag ruhig.
Ich bin halt nicht diesen typischen Weg gegangen, der bildenden Kunststudentin, die da Vernetzungen hatte und in Galerien ist. Ich bin ganz bewusst komplett den anderen Weg gegangen. Weil ich auch da wieder an dem Punkt war, Galerien, 50-50-Prinzip sehe ich gar nicht. Also es gibt genug Künstler, für die es total Sinn macht, in eine Galerie zu gehen und sich von denen vertreten zu lassen. Ich bin aber jemand, der keine Angst vor Technik hat und auch keine Angst vor der Business-Seite, auch wenn ich Steuern hasse. Heißt nur, dass ich so viel verdient habe, dass ich jetzt was zurückgeben kann an die Community. Zumindest versuche ich das so zu erzählen.
Absolut. Ja.
Es heißt nur, dass ich genug Geld verdiene, dass ich Steuern zahlen darf.
So. Ja, richtig.
Und warte mal, Punkt. Ich hatte einen. Genau, Ausstellung. Ich habe genau eine Ausstellung in meinem Leben gehabt. Das war eine Solo-Ausstellung im Weinmeisterhaus in Berlin bei einer Dame, die im Grunde jungen Menschen hilft, sich, also wie erkläre ich das? Das Weinmeisterhaus ist, wo Kinder nach der Schule hin können. Ganz mal grob zusammengefasst. Und wo auch kostenlose Mappenberatungen sind. Und so habe ich damals eine meiner Mentorinnen kennengelernt. Sie hat mir nämlich geholfen, mich damals für Weißensee und so weiter vorzubereiten. Sie hatte auch in Weißensee studiert. Und sie hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich nicht Lust habe, eine Ausstellung im Weinmeisterhaus zu machen, als sozusagen erfolgreiche ehemalige Schülerin. Und das war meine erste und letzte Ausstellung. Und es war total schön. Und weil all meine Instagram-Follower, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, in Amerika waren, war es total leer. Meine Familie ist gekommen und hat mich unterstützt. Und das war wunderschön. Und es hat sich überhaupt nicht rentiert, außer dass es mir einen Ego-Boost verpasst hat. Hey, ich kann sagen, ich hatte eine Ausstellung.
Ja, kann man vorstellen. Ne? Ein Ego-Boost, ne?
Genau, das brauche ich nicht wirklich. Also das ist jetzt nicht ein Tool. Es ist enorm anstrengend, finde ich persönlich, die Bilder alle an einen Ort zu packen, aufzupassen, dass sie nicht kaputt gehen, sie zu versichern, sie aufzuhängen, die ganzen Kleinigkeiten, die Flyer zu drucken, alles zu stylen und vielleicht noch Presse zu benachrichtigen, wenn man jetzt mal größer denken würde. Das sind alles schöne Sachen. Und wenn jemand vorhat, das für mich zu machen, sage ich bestimmt nicht nein. Ich selber lege da aber meinen Fokus nicht drauf. Ich selber gestalte mein Business so, dass ich nur Sachen machen, die mir Spaß machen, und das ist in erster Linie malen und in zweiter Linie mit Leuten drüber reden, die meine Bilder schön finden und die vielleicht kaufen wollen. Und das ist mein Hauptfokus und damit verdiene ich Geld und das klappt hervorragend.
Mega. Bitte mach's weiter. Mega. Aber Julia, mir ist gerade ein Gedanke eingefallen, als du etwas gesagt hast mit dem Ego-Boost. Und ist das schwierig in einer Szene, wenn man die ganze Zeit von Künstlern umgeben ist, nicht in sowas abzuheben?
Überhaupt nicht, weil ich bin gar nicht von Künstlern umgeben. Ich bin alleine. Ich hocke in meinem Atelier und ich bin alleine. Ich bin nicht in einem Gruppenatelier. Wenn ich mit anderen Künstlern kommunizieren möchte, gehe ich auf Instagram und habe dann natürlich die Leute, denen ich folge und auch Leute, die mir folgen, die Künstler sind. Aber in erster Linie muss man vielleicht auch dazu sagen, der Weg, den ich gegangen bin, der ist enorm einsam, so wie ich ihn gestalte. Das stört mich aber nicht. Ich habe gerne meine Ruhe und ich lasse mir nicht gern reinquatschen. Weswegen auch Galerie nie was für mich geworden wäre. Ich bin niemand, der mit einem Boss besonders gut klarkommt.
Ja, zurechtkommt. Ja. Ja.
Ich habe sehr viele starke eigene Ideen und einen krassen Willen und da muss erstmal jemand gegen ankommen. Und wenn deine Ideen nicht unglaublich gut sind, wo ich sage, boah, bist du eine geile Person, dann wird das nichts. Und das hat man eher selten, habe ich den Eindruck, als Boss, oder?
Ja. Ich würde super gerne nochmal mit dir über diesen kreativen Prozess sprechen, wie du überhaupt anfängst, Bilder zu malen. Okay. Hast du das Gefühl, kann man sagen, dass das etwas ist, das, also muss man zwangsweise Schmerz spüren, um
Gottes Willen.
Ein Bild, um oh, Inspiration zu haben.
Nein, aua, nein.
Nein, aber ich sage, manchmal ist das ja so ein, dass man etwas Intrinsisches sozusagen sowas spürt, dass man etwas verarbeiten möchte, dass es einem hilft zu heilen.
Ja.
Oder eine Botschaft vermitteln möchte und das dann sozusagen rauskommt. Ne? Aber was sind für dich Impulse? Die ist es ja auch manchmal, ist es ja auch gar nicht negativ gemeint. Manchmal wird ja aus diesem Schmerz etwas Wunderschönes und es formt sich zu einer Heilung und wird dann sozusagen dadurch bereinigt. Aber die Frage ist sozusagen, wie entstehen deine Bilder? Also was für ein Prozess entsteht da?
Also generell transformative Prozesse sind was unglaublich Faszinierendes und haben auf jeden Fall einen Platz in der Kunst. In meiner nicht ganz so stark. Oder beziehungsweise ich persönlich sehe es nicht so. Letztendlich alles, was du auf den Leinwänden siehst von mir, alles, was du auf meinen Werken siehst, so sieht es in meinem Kopf aus.
Geil. Ziemlich cooler Kopf.
Es ist echt bunt.
Ja, mega.
Das Ding ist, ich bin jemand, der sehr, sehr stark darauf bedacht ist, positiv mit dem Leben umzugehen und auch allem eine positive Seite abzugewinnen. Ich persönlich finde es nicht schön, in negativen Gefühlen mich zu suhlen. Leute sagen, wenn sie geweint haben, geht es ihnen danach besser. Das Gefühl hatte ich nie. Genauso wie ich auch nie nach dem Sport Endorphine hatte. Ist einfach nur furchtbar. Also ich leide bei Sport und ich leide beim Weinen und beides ist nichts, was ich in meinem Alltag brauche.
Was befreiend ist. Ja, verstehe ich.
Also genau dieses Schmerz rauslassen und auf die Leinwand übertragen, hatte ich so direkt nicht. Trotzdem, wenn ich sage, alles, was du siehst, so sieht es aus in meinem Kopf, es ist alles meins und es ist nicht alles hübsch. Aber ich versuche trotzdem, allem eine positive Seite abzugewinnen, genauso wie ich jedem Bild versuche, eine positive Botschaft zu geben. Und das ist nicht zwangsläufig bewusst, das passiert beim Machen, weil ich bin zu Farben hingezogen, die unglaublich stark harmonisieren, die einen beflügeln, die einen glücklich werden lassen. Zumindest ist das das Feedback, was ich bis jetzt gekriegt habe.
Ja, absolut.
Meine Kunst macht glücklich und ich denke, das liegt in erster Linie daran, dass ich glücklich bin, wenn ich sie male. Und da hilft Musik auch zum Beispiel ganz viel dabei. Ich höre nur Musik, die mich, sage ich mal, beschwingt und macht, dass ich mich bewegen will. Und ich benutze nur Farben, die mein Herz hüpfen lassen. Und genau das möchte ich auch im Zuschauer letztendlich erreichen oder im Betrachter. Wenn dein Herz nicht hüpft, ist es nicht das richtige Bild für dich. Wenn dein Tag nicht ein bisschen besser wird durch den Anblick dieses Bildes, dann such dir ein anderes oder einen anderen Künstler. Ja, also die Welt ist grau genug, finde ich. Und wir machen sie ein bisschen bunter mit jedem weiteren Bild.
Voll. Das heißt, du suchst dir die Farben, also hast du schon vorher ein Bild vor dir, sozusagen ein grob, oder entsteht das im Fluss, im Flow, dass du die richtigen Farben wählst im Moment?
Also bei beiden, also bei allen Ja oder Nein oder das Fragen muss ich immer mit Ja antworten, weil ich habe eine Idee, wenn ich ein Bild anfange, es kann eine einzige Farbkombination sein. Oder es kann ein Gefühl sein, oder es kann auch schon eine Komposition sein, auf die ich mich so ein bisschen festgeschossen habe, oder eine Technik, die ich jetzt ausprobieren möchte. Es kann eine Kombination aus all diesen Sachen sein, die habe ich im Kopf und damit lege ich los. Und in dem Moment, wo mein Pinsel die Leinwand berührt, lasse ich all das los und versuche es zu vergessen und lasse den Flow sozusagen an die Macht.
Ja.
Also ich wache meistens, wenn ich Bilder male, wache ich, wenn ich sozusagen mit der ersten Phase fertig bin, auf aus einer Trance, kann man, oh Gott, das wird so hoch. Aber nein,
ich stehe mega drauf, bitte.
Okay.
Bitte.
Ich male und ich bin im Flow und ich denke an nichts anderes. Mhm. Und ich setze den Pinsel ab und dann muss ich erstmal gucken, was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht?
Wahnsinn, Wahnsinn. Wirklich? Und gelingt dir das jedes Mal, dass du sofort in Flow bist, wenn du malst?
Ja, das ist überhaupt kein Thema. Ich habe meinen Arbeitsbereich aufgebaut. Das ist jetzt nicht schwierig, selbst in einer 10-Minuten-Pause zwischen Calls mal eben den Pinsel zu schwingen. Hauptsache, ich habe was gemacht heute und wenn es nur 10 Minuten sind. Aber ich versuche, präsent zu sein, was meine Arbeit angeht und jeden Tag was zu machen, damit sich das weiterentwickelt. Weil so kann zum Beispiel auch nie Artblock entstehen. Und wenn ich nur einen pinken Strich gesetzt habe, aber der sitzt jetzt da und der gehört dahin. Und es gibt genug Momente, wo ich aus dem Flow rauskomme, wo ich denke, Gott, ich kann es kaum erwarten, dass du trocken ist, damit ich drüber malen kann. Aber das passt schon so, weil wenn ich genug dieser, wie erkläre ich denn das? Also ich packe Farbe auf die Leinwand in der ersten Ebene und da sind Sachen bei, die mir gefallen sind, Sachen bei, die mir nicht gefallen. Und mit jeder weiteren Ebene, mit jeder weiteren Stunde, die ich dran arbeite, eliminiere ich alles, was nicht funktioniert oder was mich nicht so fühlen lässt, wie ich fühlen möchte und verstärke, was schon funktioniert. Und am Ende bin ich dann so langsam beim Malen, weil es einfach so viele tolle Punkte im Bild gibt, die ich nicht mehr anfassen will, dass es schon wie Zeitlupe wirkt und ich nur noch da was setze und dann Detail hinmache und dann, oh Gott, Finger weg, bevor du es kaputt machst.
Wahnsinn. Und gelingt dir das jedes Mal mit diesem, es ist wie so ein Mechanismus schon, so ein Prozess, so ein Arbeitsprozess, dass du weißt, dass du quasi komplett in Trance bist und dann diese Schritte, diese Abfolge hast von, ja, okay, ich gehe jetzt nicht mit diesem, es gefällt mir nicht und in diesen Kritiker, sondern ich sehe es einfach wirklich ganz rational und versuche jetzt alles um mich rum zu eliminieren. Und
es ist ein Puzzle und ich bin Problemlöserin in dem Moment, wo ich male. Und ich habe mich selber sehr oft aufgenommen beim Malen, weil das möchte man natürlich auch teilen, Timelapses, die sich auf Instagram sehr gut machen.
Ich gesehen, ja.
Oder ich biete ja auch mittlerweile Kurse an, wo man mir beim Malen zugucken kann für alle Künstler, die lernen wollen, wie ich male. Ich finde es total entspannt, anderen beim Malen zuzugucken, da dachte ich sowas auch. Und ich gucke relativ unzufrieden beim Malen. Also ich sehe tatsächlich relativ... Ich denke, das ist mein konzentriertes Gesicht, aber ich greife halt sehr auf die Augen zusammen, um die Kontraste besser wahrzunehmen und die Komposition besser einschätzen zu können. Ich beiße meine Lippen, weil es klappt noch nicht ganz so, es ist noch nicht fertig. So, und ich sehe ein bisschen unzufrieden aus, aber ich fühle mich nicht unzufrieden. Ich bin höchstens fokussiert und das ist halt mein Gesicht.
Ja, voll gut.
Ja. Genau. Ja, aber es macht mir Spaß, wenn ich eine Weile nicht male aus Gründen, dann werde ich ein bisschen unzufrieden und kaufe mir einfach Buntstifte und male auf irgendein Stück Papier.
Weil das muss jetzt sein, ja.
Ohne Witz, ich war gerade in Busan und auf der 2 Stunden Rückfahrt war mir so langweilig. Ich habe mein iPad genommen und angefangen, Sailor Moon zu zeichnen auf digital. Weil ich weiß immer noch, wie es geht und ich wollte eine neue Technik ausprobieren, neue Pinsel, die ich mir gekauft habe.
Ja.
Sailor Moon. Ich habe sogar eine Tätowierung tatsächlich.
Wirklich?
Direkt in meinem Ohr.
Oh mein Gott, ja.
Ich hatte erst überlegt, ob ich die Krone von Basquiat nehme, Jean-Michel Basquiat.
Ja.
Die kommt bestimmt auch noch, aber Sailor Moon war
Sailor Moon musste vor
Leben länger.
Ja.
Genau. Ja.
Geil. Ja. Aber das heißt, dass du mit jedem Bild gelingt es dir, wenn du, also das ist erstmal wahnsinnig faszinierend, dass du es schaffst, tatsächlich mit jedem Bild in Flow zu kommen. Das ist schon sehr beachtenswert. Und bist du dann mit jedem Bild auch gleichermaßen zufrieden, dass du sagst, wow, ich bin richtig geil.
Nein.
Wahnsinn.
Das wäre
heftig.
Das wäre top, aber auch langweilig. Nein, auf gar keinen Fall. Dann hätte ich ja nicht die Momente, wo ich ins Museum gehe, um mich wieder aufzubauen.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Nee, ich habe unglaubliche Lieblinge, wo ich denke, ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber geil. Und dann habe ich Bilder, die ich am Anfang so ein bisschen mag, aber irgendwie auch weiß nicht. Die lasse ich eine Weile stehen und irgendwann mag ich sie genug. Und dann gibt es Bilder, wo ich denke, um Gottes Willen. Ja, aber dann sind sie noch nicht fertig.
Ja.
Genau.
Aber es fällt dir wahrscheinlich leichter, damit umzugehen, oder? Also einfach nicht, sozusagen leichter, einfach sich Distanz davon zu sehen und sagen, ja, so ist es jetzt. Oder wie kritisch bist du damit dir selbst mit dem finalen Ergebnis?
Er ist dann fertig, wenn ich nicht mehr weggucken kann. Und solange ich noch irgendwas finde, was mich ärgert, auch wenn ich jetzt vielleicht noch nicht weiß, wie ich es berichtige, solange ist es einfach nicht fertig. Und das funktioniert ganz gut für mich. Und es gibt auch genug Momente, wo ich ein Bild, sage ich mal, auf Instagram poste, wo ich mir nicht sicher bin, bist du jetzt fertig? Aber wo ich dann so viel positives Feedback kriege und 3 Leute, die es direkt kaufen wollen, wo ich da denke, ja gut, dann lässt du jetzt die Finger davon. Was ich auch meine mit, ich bin sowohl Künstlerin als auch Businesswoman, ich finde, es gibt viele Künstler, die die Kunst als unglaublich heilig und Antikommerz sehen und ich finde das total schön und ich mag Geld aber auch. Also das ist ein Luxusgedanke, den ich mir nie leisten konnte, so zu denken, dass meine Kunst über dem Verkauf von Kunst steht.
Ja.
Ich will jetzt echt niemandem auf die Füße treten, aber was habe ich denn davon, 20.000 Bilder in meinem Zuhause zu haben, die mir alle total gut gefallen, die aber keiner kaufen will? Also ich sage jetzt nicht, dass ich meine Bilder male, um maximalen Profit rauszuschlagen oder Bilder nur male, weil ich weiß, dass ich verkaufen, um Gottes Willen. Das wäre mir zu langweilig und keine Challenge. Ich male natürlich schon Bilder, so wie ich sie malen möchte. Ich freue mich dann aber enorm, wenn jemand das bei sich hängen haben will. Oder es gibt ja auch Leute, die schreiben mir, also ich habe letztes Jahr ein Bild gemalt, Cygnus heißt es oder Black Swan. Das ist durch die Decke gegangen. Also wenn ich heute noch ein Foto davon poste, das kriegt immer enorm viele Likes. Kann ich machen, was ich will. Ich weiß nicht, wie ich dieses Bild gemalt habe. Ich persönlich mag es sehr. Und es hat auch so schnell ins Zuhause gefunden, dass sich 5 oder 6 Käufer gebettelt haben, um das zu kriegen tatsächlich.
Wahnsinn.
Und das ist auch das Bild, was alle als Print haben wollen. Was ich total geil finde, weil ich weiß nicht, der Bill Gates war Microsoft-Founder, richtig? Computer-Guy. Der hatte irgendwann mal gesagt, er möchte, dass jeder Haushalt einen Computer hat oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Und das fand ich total cool und dachte, hey, wie schön wäre das denn, wenn jeder Haushalt einen Julia Bardo hätte, ein Bild von mir hängen hätte. Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber der Gedanke ist jetzt nicht uncool und wenn es ein Print ist, umso besser, weil haben alle was davon.
Ja.
Naja, jedenfalls dieses Bild. Heute schreiben mir noch Kunden, obwohl unter jedem Foto steht, dass es verkauft ist, hey, ist das noch zu haben? Und es gab auch, glaube ich, 1 oder 2 Leute, die eine Auftragsarbeit bei mir erfragt haben, die nicht nur auf diesem Bild basierte, sondern auch auf anderen Bildern von mir. Also ich mache, wenn ich eine Auftragsarbeit mache oder eine Commission, dann mache ich nie eine exakte Kopie, sondern sage, gib mir so 3 bis 4 Farben, die dir gefallen oder 3 bis 4 Bilder im Stil, die dir gefallen und ich mache was Neues für dich mit der ähnlichen Energie. Und das ist eins der Bilder, das immer dabei ist bei den Inspirationsboards.
Wahnsinn.
Und ich frage mich, wann ich das nächste Male, was das toppt.
Ja.
Man muss sich ja auch irgendwie selber toppen und es kann ja nicht sein, dass ich jetzt irgendwie einen Zenit erreicht habe. Das wäre doof. Aber es ist ein
schönes Bild. Aber war es für dich in dem Moment? Ja, total. Aber ist es für dich so klar gewesen, als du es in die Welt rausgebracht hast, so, okay, da, Wahnsinn, heftig, das ist es jetzt? Oder war es für dich eher so, wow, okay, krass? Es ist eher überraschend, das Feedback.
Also, als ich das erste Mal online gestellt habe, war Stille. Ich habe es mehrere Monate bei mir im Studio stehen haben und habe dann einfach angefangen, drüber zu malen. Beziehungsweise die Sachen, die funktionieren, zu verstärken und die Sachen, die noch nicht funktionieren, kleiner zu machen. Und das Ding ist, es gibt genug Bilder in meinem Studio oder es gibt manchmal Bilder in meinem Studio, sagen wir es so. Ich sehe sie als fertig und finde sie toll und dann merke ich aber, ich poste die nicht gerne. Und dann weiß ich dann auch, hey, irgendwas stimmt nicht, ich gehe nochmal rein. Und genau das habe ich halt mit dem Black Swan gemacht oder mit Cygnus. Und habe weitergemalt und das war wirklich die beste Entscheidung, weil plötzlich über Nacht alle so, boah, 8 Monate ignoriert und jetzt war es so, nimm mein Geld. Mhm. Und das Lustige ist, ich habe das fotografiert, also so, dass man Prints davon machen kann. Ich habe es fotografiert, bevor ich es verändert habe und die finale Version natürlich auch. Und Leute kaufen jetzt plötzlich beide Varianten. Obwohl die ursprüngliche erste Variante so ein bisschen verschollen war und nicht wahrgenommen wurde. Aber das ist voll okay, ja, weil ich mag beide und ich freue mich über das, was es mir gebracht hat.
Ja. Ich finde das unfassbar spannend. Du hast 2 Sachen angesprochen, die ich unfassbar spannend fand. Und zwar die erste, wann entscheidet man, dass ein Bild fertig ist? Das ist so spannend, weil dieser innere Perfektionismus, den wir haben, ist ja oftmals ganz anders als dieser Blick von außen, der entscheidet, oh mein Gott, es geht durch die Decke. Ja. Und du selbst hast ja dann aber noch diese, die, wie du gesagt hast, immer diese, an diesen Stellen gefeilt, die noch nicht perfekt waren. Und wann ist jetzt sozusagen für dich dieser Moment? Also hast du für dich auch irgendwelche Mechanismen, wo du sagst, okay, jetzt ist es aber bereit für die Welt? Weil man kann sich ja da sehr, sehr verrennen. Ne?
Mache ich halt nicht.
Ja, sehr gut. Sehr wunderbar. Also will ich auch zu nichts leiten.
Kann man machen, wird dann mal doof.
Ja, ja.
Absolut. Also ich versuche so transparent wie möglich zu sein. Also ich rede ja sehr viel von Instagram. Das liegt daran, dass es einfach 90% meiner Zeit und meines Fokuses beansprucht und 90% meines Businesses auch beinhaltet. Ich poste jeden Tag auf Instagram und ich teile jeden Tag Stories auf Instagram, was ich gerade erlebe. Und deswegen kriege ich auch sehr schnell Feedback zu Sachen, die gerade im Entstehen sind. Also Work in Progress. Alles, was ich gerade anfange zu malen, das siehst du zeitgleich auf Instagram. Und das entscheidet kein anderer, wann es fertig ist. Das entscheide ich natürlich. Und manchmal wollen Leute das schon kaufen, bevor es fertig ist, was auch total geil ist.
Mega,
aber wo ich dann sagen muss, du, warte mal.
Voll.
Und, ich weiß nicht. Also wirklich, in dem Moment, wo ich nicht, auch ich gucke dabei natürlich aufs Bild, während ich mit dir spreche,
ja.
So eine fette Leinwand stehen und denke, das ist das, was ich heute Morgen gerade verkauft habe. Und ich habe es gestern Abend reingestellt. Ich habe gestern Abend entschieden, das Bild ist jetzt fertig, weil ich nicht mehr weggucken konnte. Ich habe einen Titel im Kopf gehabt, ich habe es gepostet. Heute Morgen hatte ich jemanden in meiner Inbox, der meinte, nehme ich. Und das ist perfekt und schön. Und genauso soll es laufen, so läuft es aber natürlich nicht immer. Manchmal läuft es so wie mit dem Black Swan, wo 8 Monate lang Funkstille ist und ich es immer wieder gegen die Wand stelle und umdrehe und nicht weiß, was ich damit machen soll, bis ich dann irgendwann mir ein Herz fasse und reingehe und es sich zum meistbeliebtesten Bild des Jahres entwickelt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ein paar dieser Black Swans gerade bei mir rumstehen habe. Ich bin aber einfach noch nicht an dem Punkt, wo ich mich traue, wieder reinzugehen oder wo ich eine Idee habe, was ich jetzt eigentlich noch besser machen möchte. Wäre ja auch irgendwie doof. Ich habe auch immer diesen Gedanken, es gibt ja genug Leute, die die Bilder, die du hast, jetzt schon mögen und die sie anfragen, aber die sie sich nicht leisten können. Solltest du sie trotzdem übermalen oder lässt du es noch einfach eine Weile stehen? Es ist schwierig. Ich versuche mich nicht zu sehr ablenken zu lassen vom Außen, sondern immer leiten zu lassen von meiner inneren Stimme. Aber na klar habe ich auch die Gedanken. Und deswegen bin ich mittlerweile total stolz, dass ich eine eigene Kamera habe, um Prints zu machen, sodass ich Bilder, die meiner Meinung nach fertig sind, fotografieren und festhalten kann für Reproduktion und gleichzeitig aber auch die Freiheit habe, dran weiterzuarbeiten, weil ich habe jetzt eine Kopie gespeichert. Das hilft ganz gut.
Super schön. Voll. Aber wie sehr ist das für dich, also loslassen ein Thema, dich von einem Bild zu lösen?
Überhaupt
so viel.
Nicht. Ja.
Wirklich? Nee, überhaupt nicht. Tatsächlich?
Also ich freue mich so doll, dass es eine Person auf der Welt gibt, die das haben möchte und das bei sich haben möchte und jeden Tag angucken möchte. Ich habe es lang genug im Studio gehabt. Ich habe lang genug meine Freude dran gehabt. Wird Zeit für neue Sachen. Ich gucke nie zurück, ich gucke immer nur nach vorne.
Mm. Ja, Schön, dass du es schaffst, ja. Also, dass man es nicht als Mangel betrachtet, weißt du? Das finde ich cool, dass du es schaffst, dich davon zu lösen.
Ich habe alle Farben hier und alle leeren Leinwände. Was ist denn da ein Mangel? Ich bin absolut erfüllt. Ich habe genug Leinwände, die bemalt sind, die hier rumstehen, an denen ich mich freue. Ich kann es kaum erwarten, dass die sich verkaufen und dass die ein neues Zuhause finden. Ja. Die sind nur auf der Durchreise bei mir.
Ach, so schön. Ich kann mich erinnern am Anfang, als ich habe viel geschrieben, Kolumnen geschrieben. Am Anfang fiel es mir so, es war wie so ein, man offenbart sich und es tut so weh, das nach außen zu geben. So habe ich das am Anfang auf meiner Reise, weißt du, so empfunden. Ja. So. Man gibt so viel von sich preis und dann wartet man auf die Reaktion und dann ist es aber aus einem Mangel heraus. Aber wenn man schafft, das zu transformieren, zu sagen, diese Durchreise und man gibt das in die Welt und man geht direkt ins Nächste und wie du sagst, das ist so schön mit dem, man hat ja alle Farben und man ist nicht im, man hat diese Fülle ja schon. Das ist sehr, sehr schön, das so zu betrachten.
Und dann der Gedanke, dass es jemand anderen glücklich machen könnte, das pusht unheimlich.
Total. Total. Richtig, richtig schön. Du bist gerade in, also du kommst eigentlich aus Berlin, das wollte ich unbedingt noch ansprechen. Du bist eigentlich aus Berlin, richtig?
Nicht, also ich glaube, da würden alle Berliner ein bisschen schimpfen. Ich bin nicht in Berlin geboren. Aber
du bist nicht aber du kommst aus Berlin.
Speckgürtel, Berlin und dann hingezogen, als ich alt genug war. Und meine Stadt schon, im Gefühl, im Herzen. Ja. Und dann habe ich aber
bist jetzt in Seoul.
Genau, ich habe was gesucht, was wie Berlin ist, aber anders.
Ja.
Weil Berlin kannte ich plötzlich genug. Das hat sich nicht mehr groß genug angefühlt, nicht mehr zu gewohnt, zu nah an allem, was ich kenne. Mhm. Und ich wollte immer nach London. Und ich dachte, vielleicht sowas wie Berlin am Meer wäre ja auch toll. Und habe schon geguckt, so nach Barcelona und habe auch einen Monat in Lissabon verbracht. Es hat aber alles nicht gestimmt. Das hat alles nicht gepasst. Das hat sich nicht richtig angefühlt. Und dann hat ein Kumpel von mir tatsächlich gesagt, du, Berlin ist echt wie Seoul, bloß dass Seoul viermal so viele Leute hat. Und alle anderen in meiner Umgebung hat das enorm abgeschreckt und die dachten, ach, noch mehr Menschen. Und ich so, boah, da will ich hin.
Geil. Ja.
Das muss ich mir angucken. Erste Motivation war tatsächlich, cool, viermal so viele Menschen, die meine Bilder kaufen können. Wobei ich sagen muss, ich habe in Berlin, ich glaube, fast nie was verkauft, vielleicht ein oder zwei Bilder verkauft. Also als ich in Deutschland gewohnt habe, habe ich nie innerhalb von Deutschland großartig verkauft. Dieses eine erste Bild an die unbekannte Ärztin war absolute Ausnahme. Ich habe immer in die Welt geschifft. Und lustigerweise, jetzt, wo ich in Südkorea bin, verkaufe ich plötzlich nach Deutschland.
Wahnsinn.
Es ist ein bisschen
so abgefahren.
Die hätten sich die Versandkosten echt sparen können. Weil die sind teuer.
Ja, kann man vorstellen. Ja.
Mhm. Aber jetzt plötzlich, und ich genauso denke, ich würde es mit Südkorea auch sein. Jetzt im Moment, ich habe noch nie ein Bild in Südkorea an einen Koreaner oder eine Koreanerin verkauft.
Mhm.
Aber ich glaube, in dem Moment, wo ich hier wegziehe, sollte das jeweils passieren.
Ja.
Ich habe schon Bilder nach Taiwan geschickt, nach Singapur, ich glaube Tokio auch, weiß ich gerade nicht. Ein T-Shirt auf jeden Fall, ein bemaltes. Australien bin ich vertreten, in Neuseeland hängt, glaube ich, sogar der Black Swan. Viel in Amerika. Ansonsten Europa natürlich. Ja, es ist, mein Cousin meinte mal, ich muss irgendwann eine Landkarte machen mit uns, wo all meine Bilder sind. Ja. Ich habe noch nicht den Muße gehabt, mich hinzusetzen. Ich sollte dringend anfangen, damit es nicht
so cool wird. Das ist eine coole Idee.
Aber momentan bin ich so, boah, kann das jemand anders machen?
Voll. Genau. Aber ist Seoul tatsächlich so wie Berlin, dass es dich also unfassbar inspiriert und dich mit Einflüssen überschüttet und Ideen und Kreativität? Oder das Gefühl ist doch anders?
Also Seoul ist besser, als ich es beschreiben könnte.
Ja.
Jetzt ist es aber so, dass ich meine Inspiration nicht zwangsläufig bewusst aus meiner Umwelt ziehe. Also Berlin hat mich jetzt nie inspiriert. Das graue Berlin hat eher dazu geführt, dass meine Bilder bunter werden. So. Und Seoul ist halt auch nicht ein Ort, der vor Farben strotzt, gefühlt. Also ja, es gibt ganz viele Billboards und irgendwie flickernde Reklameboards und alles ist irgendwie fremd und irgendwie aber auch gleich. Ich glaube, die Umgebung, in der ich mich wohlfühle, hilft mir zu kreieren. Und ich fühle mich enorm wohl hier. Es gibt unglaublich viele Annehmlichkeiten, die ich schon gar nicht mehr wahrnehme. Aber wenn ich dann mal in Deutschland bin, unglaublich stark vermisse. Mhm. Seoul ist einfach so geil. Mhm. Geil. Es ist eine neue Lieblingsstadt und hat Berlin vom Thron geschubst.
Mhm, okay.
Aber die Stadt selber und die Umgebung ist nichts, was in meinen Bildern landet. Oder sagen wir es mal so, ich arbeite, seitdem ich hier angekommen bin, an einer Serie, die heißt Soul Searching. Aber es ist nicht eine visuelle Repräsentation dessen, was mich umgibt, sondern eher dessen, was hier für eine Transformation stattfindet und wie sich mein Leben verbessert hat und wonach ich eigentlich suche. Weil ich weiß nicht, ob ich das in Soul finde, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Deswegen Soul Searching.
Mm, so schöner Name. Ja. Ja, richtig schöner Name. Ja, du hast ja auch eine Self-Love-Series.
Ja. Ne?
Die ist auch so schön.
Oh, danke schön.
Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen? Weil die sind alle, das sind alles immer so tiefgründige Botschaften, die du in jedem einzelnen Bild, das ist immer so, man kauft immer so ein Stück, nicht nur das Bild, sondern auch so ein Stück Weisheit von dir. Und das ist das Schöne. Ja. Das ist wirklich richtig schön.
Das freut mich enorm, dass das so ankommt. Denn genau das war mein Ziel mit Love Yourself. Mm. Tatsächlich war das ein Punkt, wir sind wieder beim Thema Transformation. Ich habe mich bis dato immer enorm zufrieden mit mir gefühlt und dachte, hey, ich bin ziemlich geil, so wie ich bin. Und es hat mir auch immer sehr gut geholfen, durchs Leben zu kommen. Und ich habe aber zu dem Zeitpunkt mal so eine Selbstanalyse gemacht und bin mal alles durchgegangen, was mir gefällt. Und ich bin jemand, der sehr gerne Listen macht. Und ich habe eine Pro-Liste gemacht und eine Kontra- oder eine Verbesserungsliste gemacht. Und mit Schrecken festgestellt, die Liste mit Sachen, die ich verbessern würde, wenn ich könnte, ist so enorm lang. Die ist kein Vergleich zu der Pro-Liste. Und es geht nicht, dass ich ein inneres Selbstbild habe, was tatsächlich doch so negativ geprägt ist, auch wenn ich das gar nicht so wahrnehme. Ich dachte immer echt, ich bin zufrieden mit mir. Mhm. Und daraufhin habe ich mich sehr stark mit dem Thema Selbstliebe auseinandergesetzt. Und nicht nur versucht, mich so anzunehmen, wie ich bin, mit allen Fehlern, die mich bis dahin offensichtlich geärgert haben, sondern auch, ich bin auch den Prozess angegangen, zu verbessern, was ich verbessern kann und nicht einfach hinzunehmen, was ist. Und das, was ich mit der sehe und beim Machen dieses Selbstfindungs- und dieses Selbstliebe-Prozesses habe ich gemalt. Und was mein Ziel war mit den Bildern dieser Serie, war tatsächlich einen positiven Anker zu setzen. Also jemanden, der eins dieser Bilder kauft, das ist eine positive Botschaft, das ist wie eine Affirmation, die dich jeden Tag bestärkt und dahin bringt, wo du hin möchtest. Ein Bild heißt zum Beispiel, What would you do if you were not afraid? Und das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle und von der ich mich nicht einschüchtern lassen will. Also es gibt genug Kakerlaken im Kopf, genug Sorgen im Kopf,
absolut.
Die dich, wenn du nicht aufpasst, halt wieder einholen. Und wenn du das mal beiseite packst und sagst, okay, was würde ich jetzt machen, wenn ich unendlich viel Geld hätte und alles machen könnte, was ich wollte? Was würde ich machen, wenn ich keine Angst hätte? Wie würde mein Leben aussehen? Und dann mache ich genau das. Und ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, sich daran zu erinnern. Und deswegen möchte ich anderen Menschen um mich herum die Möglichkeit geben, diesen Anker zu haben und bewusst darauf aufmerksam gemacht zu werden, wenn sie das Bild sehen. Mhm. Genauso wie ein Bild Queen heißt. Was dich daran erinnert,
die Königin deines Lebens bist. Ich liebe es. Oder auch Dance Like Nobody's Watching.
Oh ja.
So schön.
Das ist mir so wichtig, diese Gedanken zu haben. Diese positiven, bestärkenden Gedanken, diese Anker, diese Affirmationen, weil die Welt so voller negativer Nachrichten ist und es so cool ist, immer busy zu sein und es so cool ist, immer schlechte Laune zu haben, wo ich so denke, muss aber nicht sein. Es gibt auch diesen deutschen Spruch, das Leben ist kein Ponyhof.
Ja.
Und dann kriege ich so oft von Latz geknallt. Ich denke mir so, sag wer? Und warst du schon mal da? Stinkt da.
Absolut, ja.
Ich will keinen Ponyhof. Ich habe früher auf dem Ponyhof Pferdeställe ausgemistet. Das war nicht schön. Alle kleinen Mädchen wollten reiten. Ich bin nur hingegangen, weil meine Freundinnen das gemacht haben. Ich fand's kacke. Und deswegen, wenn du keinen Ponyhof willst, dann mach dir dein eigenes Ding.
Ja.
Und wenn du einen Ponyhof willst, dann lass dir nicht anreden, dass es den nicht gibt.
Ja,
voll. Ja.
Ich habe immer eine abschließende Frage, weil wir kommen leider zum Ende unseres Interviews. Und zwar, was war der beste Ratschlag, den du bisher bekommen hast in deinem Leben?
Oh je, der beste?
Ja. Ja, oder einer, der am prägendsten für dich war.
Ich glaube, den habe ich dann schon genannt. Das war tatsächlich der Moment, von, wenn dir kein anderer die Erlaubnis gibt. Warte nicht darauf, dass, dass die Erlaubnis gegeben wird. Gib dir selber die Erlaubnis, genau das zu sein, was du sein willst. Ja. Egal, wie gruselig es ist. Ja. Ich glaube, das ist prägnant genug für jemanden, der am Anfang steht. Ach, wenn du all diese Selbstzweifel hast, ja, kann ich denn überhaupt? Das geht doch nicht. Ja, geht halt doch. Ja. Und das Geschichten erzählen ist auch so unglaublich wichtig für mich in dem, was ich tue. Weil ich war gerade wieder auf einer Ausstellung von einem Künstler, den ich total bewundere, wunderschöne Porträts. Und der nennt seine Bilder Untitled 1, 2, 3, 4, 5. Untitled. Mhm. Und ich denke mir so, du hast dir so viel Mühe gegeben. Jetzt gib dir doch nochmal einen Unzen mehr.
Mhm. Also den Titel, ja.
Titel, die Bilder. Ja. Und vor allen Dingen erzähl eine Geschichte. Das ist was ich relativ früh verstanden habe. Ich dachte auch immer, als ich halt rausgefunden habe, wie ich male, ja, ich habe doch nichts zu erzählen, das ist doch nur ein bisschen Farbe auf Leinwand. Aber das ist, je mehr ich präsent wurde, sage ich mal, im Internet, je mehr ich sozusagen meinen Prozess kommunizieren musste und was ich da eigentlich mitteilen will, diese leere Caption, die einem immer so anklingt, ne? Mit der Zeit, wenn du das jeden Tag machst, irgendwann findest du deine eigene Stimme und mittlerweile ist es Teil meines Prozesses, meinen Bildern einen Namen zu geben und eine Geschichte dazu zu erzählen und meine, sag ich mal, Betrachter, meine Kunden, meine Sammler daran teilhaben zu lassen, was eigentlich in meinem Kopf passiert ist oder was mich zu dem Punkt gebracht hat, dieses Bild jetzt zu malen. Mhm. Und das ist das ist nochmal so eine extra Ebene. So ein bisschen mehr Geschmack. Ja. So ein bisschen mehr Gewürz.
Ja. Absolut. Ja. Voll. Und das machst du auch richtig, richtig schön auf Instagram. Und also für alle Hörer, ja, für alle, die, die
du machst das nicht zuhören. Rot,
sorry. Die müssen also unbedingt, falls unsere Hörer das jetzt, also falls du es jetzt mitbekommst und hörst, du musst unbedingt mal auf Julias Instagram vorbeischauen, weil weil du das ganz, ganz toll machst. Und ich bin mir sicher, dass es unseren Hörern auch gefallen wird. Und deswegen, ich möchte unbedingt nochmal nachfragen, wo kann man dich noch finden? Also auf deiner Webseite bestimmt. Ich werde auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken, aber erzähl uns doch mal für alle, die,
ja. Also aktuell und schon eigentlich all die Jahre, wo ich das jetzt mache, bin ich am leichtesten zu finden auf Instagram unter meinem Namen, Julia Badu. Und da kann man mir Kommentare unter meine Fotos schreiben. Und wenn es das neueste Foto ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf deinen Kommentar antworte, enorm hoch. Weil natürlich kriege ich sehr viele Kommentare. Und gerade wenn ich schlafe, muss ich dann 8 Stunden Kommentare nachholen. Und Instagram macht manchmal, dass die verloren gehen und ich sie nicht sehe. Aber generell versuche ich, alles mitzunehmen und abzufangen und zu beantworten. Wenn du ganz sicher gehen willst, dass ich auf dich reagiere oder du eine ganz wichtige Frage hast oder was auch immer, dann ist eine Privatnachricht natürlich super. Und nur so als Etikettenhinweis, weil ich kriege sehr viele Privatnachrichten, direkt mit einer Bitte kommt man tatsächlich bei so Accounts nicht weiter, die sehr viel Nachrichten kriegen. Also direkt mit einem, guck dir mal unbedingt meine Bilder an, ich brauche dein Feedback, da reagiere ich schon nicht mehr drauf. Weil ich eigentlich ganz klar sage, dass ich niemand bin, der Feedback gibt und du eh nichts davon hast, wenn ich dir sage, ja, das sieht ja ganz nett aus. Ne? Für solche Sachen biete ich Konsultationen an mit Künstlern und da gehen wir genau auf alles ein. Nicht zwangsläufig auf deine Kunst, aber eher auf deine Präsenz im Internet, wie du dein Instagram gestaltest und wie du halt deinen perfekten Sammler findest, sage ich mal, oder deinen Ideal Client. Das sind Sachen, da kann ich helfen. Wenn du sagst, guck dir bitte mein Bild an und sag mir, was du davon hältst, da kann ich nicht helfen. Weil das ist was aus dir rauskommt.
Ja.
Und ansonsten kann man mir immer E-Mail schreiben. Oder am allerliebsten mag ich es natürlich, wenn man mir schreibt, dass man ein Bild kaufen möchte. Da nehme ich mir dann auch sehr viel Zeit und beantworte all deine Fragen. Also das ist so toll, was wir heute mit dem Internet haben für eine Verbindung. Wir können direkt mit dem Künstler kommunizieren und seine Zeit beanspruchen. Wir haben diesen direkten Link. Mhm. Wir haben diesen direkten Zugang in ihr Studio. Ich finde es persönlich total faszinierend, was möglich ist. Ich finde es total toll, was ich für Feedback kriege zu meiner Kunst, weil ich ja, wie gesagt, auch jemand bin, der gerne alleine ist und gerne sein Ding dreht. Und diese Smartphone-Variante der Kommunikation ermöglicht so viel, eröffnet solche tollen Türen. Es ist fantastisch. Ja.
Ja.
Deswegen bin ich da sehr dankbar, genau in dieser Zeit zu leben und das nutzen zu können.
Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Es war so, so ein schönes Gespräch. Es war wirklich ganz, ganz toll, dass du da warst. Dankeschön.
Ja, danke schön, dass du mich hast eingeladen und dass du mich auch so lange hast reden lassen. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Sachen dabei. Ich hoffe, ich kann ein bisschen helfen.
Definitiv.
Und ansonsten kann ich nur noch mal ans Herz legen, dass man sich nicht klein machen sollte, weil das macht die Welt.
Ja.